Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
North Carolina Tar Heels gegen die Gonzaga Bulldogs. So heißt das Finale der NCAA-Meisterschaft, was von morgen auf Dienstag in der Nacht ausgetragen wird. Die beiden haben sich im Final Four durchgesetzt und treffen jetzt aufeinander in einem Spiel der an 1 gesetzten aus den Regionen. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten von den GoToGuys.de, mit Philipp Savatius. Hallo Philipp.
Guten Tag, hallo.
Philipp, wenn du über die beiden Spiele als erstes ein Gesamtfazit ziehen solltest, war es so gut, wie man sich's vorher erwartet hat?
Ja, es waren zwei spannende Spiele. Beide wurden ja auch relativ gegen Ende erst entschieden, beziehungsweise eigentlich in den letzten Situationen. Auch wenn man jetzt mit den Siegern vielleicht hätte von Anfang an rechnen können, es waren ja beides mal die Favoriten, die sich durchgesetzt haben, waren es trotzdem zwei schöne Spiele, die uns bei Laune gehalten haben.
Wir sprechen jetzt mal über beide Spiele. Gonzaga gewinnt gegen South Carolina. Und Gonzaga hat zwischendurch mit einem unglaublich großen Vorsprung geführt mit 16 Punkten und zwischendurch mussten sie sogar wieder hinterherlaufen gegen South Carolina. Was ist zwischendurch schiefgelaufen und was hat am Ende den Sieg gebracht für Gonzaga?
Naja, es war wieder so das typische Ding, was wir von den South Carolina Gamecocks die ganze Zeit schon im Tournament gesehen haben. Sie können halt eine unglaublich hohe defensive Präsenz ausüben, was sie am Anfang halt nicht so gemacht haben. Da waren sie ein bisschen zurückhaltender. Aber dann haben sie Mitte der zweiten Halbzeit angefangen, richtig zu kämpfen und haben um jeden Ball gefightet und auch defensiv richtig zugelegt und haben dann dadurch halt einen guten Lauf starten können, um dann wieder das Spiel offen zu gestalten. Das war unter anderem auch der Fall, dass sie dann mal eine Ganzfeldpresse eingestreut haben, mit denen die Sechs nicht so ganz klar kamen, aber halt auch viele, viele Turnover produziert haben und die dann auch in Punkte umwälzen haben können. Also es war eigentlich diese defensive Intensivität, die sie da einfach zulegen konnten.
Ja, sie haben sehr, sehr gut getroffen aus dem Feld. Von allen vier Mannschaften haben sie die beste Trefferquote aus dem Feld. 29 von 60 hat Gonzaga getroffen, knapp 50%, also 48,3%, gegenüber nur 37,9% bei South Carolina. Sindarius Thornwell, der war so ein bisschen die Geschichte der March Madness bislang. Der hat nur 4 von 12 aus dem Feld getroffen und 15 Punkte gemacht. Hinterher hat er sich beklagt, Mann, die haben einfach so die Zone zugemacht, dass ich überhaupt nichts machen konnte, außer den Korb zu beschützen und rauszupassen. War das Entscheidende, dass Gonzaga am Ende den Sieg davon tragen konnte?
Ja, es war sicherlich auch der Gameplan, ihn da ein bisschen rauszuhalten und die anderen mal machen lassen. Und im Endeffekt ist es dann ja auch voll aufgegangen. Offensiv hat man sich vielleicht ein bisschen was anderes vorgestellt, aber defensiv war das sicherlich schon das, was man gerade in der ersten Halbzeit, das, was man machen wollte.
Ja, auch PJ Dozier zum Beispiel für South Carolina hat nicht seinen besten Tag erlebt, nur 7 von 16 aus dem Feld, 17 Punkte. Für ihn gilt fast das Gleiche dann, oder?
Na, er hat ja eigentlich schon ein bisschen unterdurchschnittliche Leistung vielleicht anbringen können, aber es war ja eigentlich schon was Ordentliches, was er da abgeliefert hat. Also das würde ich jetzt nicht so als den großen Faktor sehen, sondern eher, dass man Sindarius Thornwell da raushalten konnte.
Ja. Nigel Williams-Goss war der Topscorer für Gonzaga. 23 Punkte dazu von Karnowski noch auf der Center-Position, 13 Punkte. Waren das die entscheidenden Leute für Gonzaga am Ende?
Ich würde jemand anderes als den entscheidenden Mann sehen. Und zwar ist das Zach Collins, der von der Bank kam. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch eine kleine Verletzung von Jimmy Karnowski, die den da gegen Mitte, Ende der ersten Halbzeit aus dem Spiel genommen hat. Und da hat Zach Collins dann sehr gut übernommen. Hat am Ende, glaube ich, 4 oder 5 Blocks gehabt und auch ein Double-Double, also Rebounds und Punkte je zweistellig. Ich fand, er war da der entscheidende Mann und hat Gonzaga eigentlich nochmal die Power von der Bank gegeben. Auch wenn er am Ende zusammen mit Karnowski relativ große Foulprobleme hatte, waren das, ja gut, vielleicht Karnowski würde ich vielleicht auch schon dazu nehmen, aber im Prinzip war Collins noch ein bisschen wichtiger als Karnowski. Die Bigs haben es gerichtet.
Ja, South Carolina führte zwischendurch mit 2 Punkten, ich habe es gesagt, nachdem sie relativ klar zurückgelegen hatten. Gonzaga ist zum ersten Mal ins Final eingezogen. Was wäre das für eine Enttäuschung gewesen, wenn man so eine große Führung aus der Hand gegeben hätte?
Ja, es wäre sicherlich eine riesige Enttäuschung gewesen. Und gerade dann wären die Stimmen wieder laut geworden, dass Mark Few vielleicht doch nicht so der beste Coach ist, den es gibt. Denn wir müssen uns daran erinnern, er hat eigentlich die letzten Jahre immer sehr gut abgeliefert mit seinem Team. War ja teilweise auch schon mit seinem Team an 1 gesetzt, hat es bis jetzt noch nicht mal ins Final Four geschafft, was ihm immer so ein bisschen angekreidet wurde. Und wenn jetzt diese Niederlage gegen den offensichtlichen Außenseiter gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich nochmal so ein kleiner Schandfleck in seiner Legacy gewesen.
Aber man kann den Bulldogs nicht vorwerfen, dann wirklich übernervös geworden zu sein, weil sie haben es ja dann am Ende dann wirklich noch gezogen, dieses Spiel, ohne dass sie jetzt in Übernervosität ausgebrochen sind.
Genau, man hat ja auch sehr viel Erfahrung da auf dem Feld gehabt. Jimmy Kanowski ist ein Senior. Man hat mit Nigel Williams-Gosson einen Junior-Aufbauspieler, der aber auch schon im 4. College-Jahr ist, also auch schon ein paar Erfahrungen sammeln haben können. Ja, und wenn du so einen Leader dann hast im Team, der die ganze Ruhe reinbringt, dann ist das halt enorm wichtig, gerade in solchen Situationen.
Gonzaga steht jetzt also im Finale und trifft auf die UNC, North Carolina Tar Heels. Die haben sich in einem sehr, sehr engen Spiel 77-76 durchgesetzt. Und wäre da nicht Kennedy Meeks gewesen, dann hätte die North Carolina Tar Heels dieses Spiel wohl verloren. A brick a minute, habe ich gelesen, dass sie einen Fehlwurf pro Minute hatten, auch wenn man Kennedy Meeks aus dem Spiel lässt. 25 von 68, 36%. Auch Oregon war sehr, sehr kalt. Das Spiel ist eher über den Kampf entschieden worden, oder?
Ja, gerade gegen Ende des Spiels war es der Kampf. Und man hat da so ein paar Sachen gesehen, die man vielleicht untypischerweise nur sieht. UNC hat die letzten 4 Freiwürfe alle verworfen. Dadurch hätte es nochmal richtig spannend werden können, weil Oregon ja nochmal drangekommen ist, auf einen Punkt dran war und dann 4 Sekunden vor Schluss Joel Berry 0 von 2 Freiwürfen wirft. Aber dann Kennedy Meeks wieder da ist und den Game-Winner als Rebound holt. Also das war dann schon eher so eine Kampfleistung und die Fähigkeiten waren es nicht, die da entschieden haben, sondern eher... ja, aber ich weiß nicht, ob man es als mentale Aussetzer bezeichnen will, dass man da 0 von 2 Freiwürfen trifft, weil eigentlich sollte es zumindest möglich sein, da einen zu treffen. Aber es war dann am Ende wahrscheinlich schon der Kampf.
Joel Berry hatte insgesamt keinen guten Shooting-Abend. 2 von 14 hat er nur aus dem Feld getroffen. 5 von 9 Freiwürfen, die beiden letzten, du hast es gerade gesagt, hat er daneben gesetzt. Und Kennedy Meeks hat den Rebound geholt und damit das Spiel entschieden. War es denn über das gesamte Spiel so eng?
Also teilweise war es so, dass Oregon mal ein bisschen davon gelaufen ist. Gegen Ende war UNC dann wieder ein kleines Stück vorne. Also es hat sich eigentlich immer so die Waage gegeben. Natürlich mal mit Vorteilen für das eine Team, mal mit Vorteilen für das andere Team. Es war ja auch so, dass in der ersten Halbzeit Oregon relativ deutlich geführt hat, UNC dann mit so einem 17-6 Run die Halbzeit geschlossen hat und nochmal rangekommen ist. Also es war nicht das ganze Spiel über super, super knapp, aber im Prinzip war es eigentlich immer offen.
Kennedy Meeks und Jackson haben für die North Carolina Tar Heels die Kohlen aus dem Feuer geholt. Meeks mit 25 Punkten, 14 Rebounds, 22 Punkte gab es dann noch von Justin Jackson. Kennedy Meeks als Senior, denn jetzt auch bei North Carolina, hat der dann noch so mal seiner Karriere in der Uni noch mal so einen Stempel aufgedrückt?
Ja, also im Prinzip ist er ja eh schon einer der entscheidenden Männer, auch letztes Jahr gewesen. Also wird er sich da jetzt nicht nochmal groß die Goldstatue abholen. Also ich denke nicht, dass er sich da jetzt groß noch was aufgebaut hat, nur durch dieses eine Spiel.
Ja, beide Mannschaften haben relativ niedrigprozentig getroffen. War dann sehr viel Nervosität im Spiel. North Carolina ist ja letztes Jahr so knapp gescheitert dann auch. Und Oregon war jetzt zum ersten Mal seit ewigen Zeiten in diesem Final Four. Spielte da die Nervosität dann auch eine Rolle?
Ja, sicherlich mit. Aber es wird auch immer... Zumindest wird es nachgesagt, dass diese Hallen, in denen man da spielt, das sind ja keine normalen Basketballhallen, sondern Footballstadien, in denen diese Final Four-Spiele stattfinden, dass da halt auch ganz andere Lichtverhältnisse sind und man da vielleicht ein bisschen ungewohnte Atmosphäre hat und man sich da ein bisschen anpassen muss. Also vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass man halt dieses Umfeld nicht für eine Day-to-Day-Basis gewohnt ist. Ja. Sondern es halt was ganz Neues ist. Das wird sicherlich auch mit reinspielen, aber klar, Für Oregon war es wahrscheinlich ein bisschen Nervosität, ob es jetzt bei UNC, die eigentlich gerade auch in ihrer Conference der ACC, da eigentlich Woche für Woche Spitzenspiele haben gegen echte Contender. Ob das da ein Faktor war, weiß ich nicht. Ich glaube, es war halt eher dieses unbekannte Terrain.
Ja, jetzt trifft UNC auf Gonzaga. Erstens, ist das ein Finale, was sich viele gewünscht haben, beziehungsweise worauf sich viele dann einigen können? Es sind 2-1 gesetzte Mannschaften gewesen.
Ja, ich hätte tatsächlich eigentlich lieber ein komplettes Ostküsten- oder ein komplettes Westküstenfinale gehabt, was ja beides drin war. Das heißt UNC gegen South Carolina oder Oregon gegen Gonzaga. Aber ich kann damit jetzt eigentlich auch ganz gut leben, weil es ja eigentlich die beiden Favoriten waren zum Beginn des Final Fours.
Ja.
Auch wenn jetzt vielleicht die Sechs ein bisschen Glück haben, finde ich damit, dass North Carolina da hingekommen ist, weil ich glaube, das Matchup gegen Oregon wäre ein bisschen schlechter für sie gewesen. Also ich sehe jetzt die Vorteile vielleicht schon ein bisschen bei den Sechs, da schon mal ein bisschen vorzugreifen.
Genau, du sprichst es gerade an, wir wollen mal ein bisschen drauf vorausblicken. In der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es das Finale um die NCAA-Meisterschaft. Und worauf wird es denn ankommen bei North Carolina und Gonzaga, um dieses Spiel dann am Ende zu gewinnen, um das Netz am Korb durchzuschneiden?
Ja, also ich würde, ich habe mir für jedes Team so ein paar Punkte aufgeschrieben, auf die sie vielleicht besonders achten müssen. North Carolina muss dafür sorgen, dass Nigel Williams-Goss gestoppt werden kann, der eigentlich ja dieser Leader im Team ist, auch nicht unbedingt selbst scoren muss, das natürlich sehr gut kann, aber es halt auch über die Mitspieler regeln kann, also die in Szene zu setzen. Wenn man ihn so ein bisschen aus dem Rhythmus nehmen kann und dann ein bisschen provozieren kann, dass die Würfe nicht so fallen, und er die Szenen dann halt nicht übernehmen kann und mal für den wichtigen Korb sorgen kann, das könnte ein ganz entscheidender Punkt werden. Zu anderen wäre es aber auch wahrscheinlich unglaublich wichtig für North Carolina, den Korb zu attackieren. Wir haben das phasenweise gesehen, dass South Carolina das richtig gut gemacht hat, gerade in dieser Phase, wo halt wo sie diesen Run gestartet haben in der zweiten Halbzeit, da haben sie den Korb richtig gut attackiert, und man muss halt die Drives finden, um da ordentlich abzuschließen. Über den Low-Post zu geben, wird schwer werden, weil Gonzaga da eigentlich mit 3 Seven-Footern und Jonathan Williams richtig gut aufgestellt ist. Also man muss es durch die Attacke des Korbs machen und dann halt auch die freien Schützen finden. Und als dritter Punkt wäre es so, dass man wahrscheinlich wieder ein bisschen die Verteidigung switchen muss. Also nicht starr die Mann-Mann verteidigen, sondern halt auch mal eine Full-Court-Press einstreuen, mal in die Zone gehen und sehen, wie die Sechs darauf reagieren. Halt sie ein bisschen da aus dem Rhythmus zu bringen, damit sie nicht wissen, worauf sie sich einstellen. Das war auch so ein Punkt, wo die Gamecocks im Halbfinale relativ erfolgreich waren, als sie dann mal so ein bisschen umgestellt haben, mal jeden Angriff so was anderes probiert haben. Das wäre was North Carolina auf jeden Fall auch machen müsste, um da den Rhythmus ein bisschen zu unterbinden. Mhm. Und auf der Seite der Sechs wird es ganz wichtig sein, den Rebound zu kontrollieren. Man hat im Halbfinale schon relativ viele offensive Rebounds bei South Carolina zugelassen, wodurch die dann halt wieder einen neuen Angriff bekommen haben und noch eine Chance gehabt haben zu scoren. North Carolina ist jetzt das beste Rebounding-Team im ganzen Land. Und sie haben ja auch gezeigt, dass sie dadurch durchaus auch Spiele entscheiden können, wenn wir uns an diese Szene von Kennedy Meeks erinnern. Sie da vom Glas zu halten und die Rebounds zu verhindern und gerade auch keine zweiten Chancen zuzulassen, wird enorm wichtig sein. Und dann wird es auch nicht drum herum gehen, dass man Zach Collins und Jimmy Karnowski aus den Foul Troubles raushält. Man ist da jetzt im Halbfinale auch nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, aber die hatten beide 4 Fouls. Und wenn das dann, wenn es dann doch nochmal entscheidender wird oder vielleicht sogar in die Verlängerung geht, dann wird es dann schon vielleicht ein bisschen dünn, gerade wenn Kennedy Meeks wieder so ein Spiel auflegt wie jetzt im Halbfinale. Dann wird man da nicht viel gegenhalten können. Und das wären so wahrscheinlich die 2 Punkte, auf denen es die 6 dann ganz groß ankommt.
Für die Leute, die es nicht so häufig gucken, auf welche 2 Spieler, jeweils einen Spieler, sollen die Zuschauer achten?
Ja, bei Gonzaga da einen Spieler zu nennen, ist ein bisschen schwer. Es ist halt diese Vielfalt, die sie haben, die es ausmacht. Im Endeffekt werden es wahrscheinlich Jimmy Kanowski oder halt Nigel Williams-Goss sein, die da die Fäden ziehen werden. Auf der anderen Seite will ich jetzt auch zwei Spieler nennen. Joel Berry als Aufbauspieler bei den North Carolina Tar Heels, der so ein bisschen der Kopf, der Lenker und Denker ist im Offensivsystem. Und Justin Jackson, der sich zu einem richtig guten Shooter entwickelt hat, aber auch die Athletik hat, um den Korb anzugreifen. Der ist vielleicht der wichtigste Scorer der Tar Heels. Und das wären die beiden Männer, auf die man da gucken müsste.
Jetzt müssen wir noch deinen Tipp holen. Du hast eben schon angedeutet, du hättest Gonzaga favorisiert.
Ja, genau. Ich glaube halt einfach, dass es nicht so das Spiel ist von North Carolina, die Defense so viel zu verändern, sondern dass sie eher strukturiert sind und dann nicht so viele Anpassungen vornehmen. Außerdem denke ich auch, dass sie sich nicht so leicht tun werden, Nigel Williams-Goss zu stoppen. Ich hätte da bei Oregon eher das Potenzial gesehen, weil die mit Peyton Pritchard jemanden dabei haben, der auf Aufbauspieler richtig Druck machen kann und auch vom defensiven System her mit Dana Altman da einen Coach haben, der sich richtig verrückte Sachen ausdenkt und da für ein bisschen Huddle sorgen kann. Also das wäre so ein Matchup gewesen, wo ich eher die Probleme gesehen hätte. So finde ich es eigentlich relativ gut für die Sechs und ich denke, das werden sie machen.
3.20 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag fängt das Finale an zwischen North Carolina und Gonzaga. Die beiden haben sich durchgesetzt im Final Four und treffen jetzt aufeinander. Das war Philipp Servatius mit der Zusammenfassung der beiden Halbfinals plus der Vorschau auf das Finale. Philipp Servatius schreibt für go2guys.de, eine Seite, die ihr unbedingt besuchen solltet. Vielen Dank, Philipp.
Bitteschön.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Tim Enzel von der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.